Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lissar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Folge und ich freue mich richtig auch, dass wir eine ganz wundervolle Frau hier heute bei uns haben. Sie ist Steuerstrategin, sie ist Investorin, sie ist auch Händlerin und sie hat eine ganz, ganz große Mission und zwar sie hilft euch Steuern zu sparen durch smarte Unternehmenskonstrukte und ich freue mich, ja, dass wir gleich in dieses Thema einsteigen, aber erstmal herzlich willkommen auf diesem Kanal und schön, dass du hier bist.
Ja, danke, liebe Jana. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein und ja, deinen Ladies dabei zu helfen, wie du schon richtig gesagt hast, ne, Steuern zu sparen, damit noch mehr Geld zum Investieren da ist und das Investieren noch mehr Spaß macht.
So ist es. Und ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, ich würde ganz gerne, dass wir unser Gespräch so ein bisschen strukturieren in verschiedene Themenblöcke, denn mit dir kann man ja so über ganz, ganz viel sprechen. Und ich würde ganz gerne mit dir starten mit dem Thema Gründung. Also wir haben hier viele Ladies, die tatsächlich in Erwägung ziehen, auch ein eigenes Business zu gründen oder die gerade gegründet haben. Und ja, da ist natürlich immer am Anfang die Überlegung, welche Gesellschaftsform wähle ich? Ist das jetzt ein Einzelunternehmen? Ist das eine GmbH? Und ich weiß auch, dass sich viele vor einer GmbH am Anfang ein bisschen scheuen. Also ich kenne auch viele, die erstmal mit dem Einzelunternehmen starten und sagen, na ja, später kann ich ja immer noch die GmbH quasi machen oder gründen. Wie ist deine Empfehlung? Also sagst du sofort deine GmbH, weil die hat einfach riesige Vorteile? Oder sagst du, ja, man kann das durchaus auch peu à peu aufbauen?
Ja, es geht beides. Und das ist, ne, wie es immer mit Steuerrecht ist, der Einzelfall entscheidet. Aber allgemein kann man sagen, wenn du jetzt mit dem Business starten möchtest, finde ich das Einzelunternehmen echt gut, weil es ist ganz easy und smart. Ne? Du musst ja das Gewerbe anmelden, wenn du gewerblich tätig bist, dem Finanzamt Bescheid sagen. Aber dann kannst du eben starten. Du musst nicht zum Notar rennen. Ne? Du musst auch nicht mindestens dieses Stammkapital von der GmbH schon haben, um das in dein Business, ne, zu investieren. Das heißt, da finde ich ein Einzelunternehmen echt super, um zu starten und auch zu gucken, ne, sind da draußen Kunden, die mein Produkt oder meine Dienstleistungen haben möchten, ne, kommt es an? Und dann, wenn es, ne, ankommt, wenn das erste Geld reinkommt, die ersten Umsätze gemacht werden und dann auch, ne, Gewinne gemacht werden, also, ne, wenn nach Abzug der Kosten noch was übrig bleibt, dann kann man sich nach und nach mit dem Thema GmbH beschäftigen und dann auch, ja, auch dann ganz smart auf eine GmbH umstellen, wenn dann das Thema Steuern sparen, ne, interessant ist. Was anderes vielleicht noch, wenn du was sehr Riskantes machen möchtest. Also dann als Einzelunternehmer haftest du ja, wenn du irgendwie Blödsinn machst und deine Kunden nicht glücklich machst, haftest du mit allem, was dir privat gehört. Also wenn du schon, ne, Immobilien hast, ne, Aktien hast, wenn du Vermögen aufgebaut hast, wenn du, das ist dann potenziell alles, sagst du mal, im Feuer, wenn du einen, ne, Bauchklatscher hinlegst. Wenn du also sagst, okay, das, was du machst, da könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht, ne, eher riskant ist, dann macht vielleicht auch schon eher eine GmbH Sinn, dann aber aus diesem Haftungsgedanken und gar nicht, um Steuern zu sparen.
Ja. Ich glaube, das ist viel nicht klar, dieses Haftungsthema. Oder ja, wie erlebst du das in deinen Gesprächen?
Ja. Definitiv. Also, ne, dass du als Einzelunternehmer mit allem haftest, was du hast, ne? Also auch wenn du von Oma schon ein Haus geerbt hast oder sowas, ne? Das ist alles potenziell in dieser Haftmasse drin. Das unterschätzen viele. Was dann aber auch viele bei der GmbH unterschätzen, wenn sie dann eine GmbH machen, ne? Dann ist dein Privatvermögen ist dann safe, ist wie so eine Firewall, die du in dein, ne, Privatvermögen gebaut hast. Und dann sagen viele, ja, die GmbH, die haftet dann mit 25.000 Euro mit dem Stammkapital. Und das ist nämlich leider auch ein Irrglaube, denn die GmbH haftet auch mit allem, was in der GmbH drin ist. Ne? Also ja, Firewall und Privatvermögen, aber GmbH haftet mit allem, was da drin ist. Das heißt, gerade wenn du ja schon Investorin bist und über ein Business nachdenkst, dann über die Business GmbH, würde ich da auch immer empfehlen, die Business GmbH von der Investment GmbH, ne, zu trennen, dass du auf jeden Fall zwei GmbHs dann als Minimum hast, dass du eben, ne, falls dann da in deiner Business GmbH was passiert, dass da das Vermögen in der anderen GmbH sicher ist.
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Wenn ein Unternehmen nicht gut läuft und auch eine Insolvenz anmeldet,
Ja,
dann ist es
genau.
tatsächlich so, dann wird hier im Grunde geschaut, okay, was kannst du alles an Assets abverkaufen? Wie kannst du Gelder zusammenbekommen, um eben noch die Gläubiger auszubezahlen, die halt auf Geld warten? Das ist dann ganz oft das Finanzamt, ja, die Steuern.
Ja.
Dann hast du da vielleicht noch eine Bank oder mehrere Banken. Das ist ja auch bei den börsennotierten Unternehmen nicht anders. Also wenn die, also in Amerika gibt es da Chapter-7-Verfahren, pleite gehen, dann ja, wird da im Grunde wirklich geschaut, was gibt es eben an Substanz und wie kann man diese Substanz zu Geld machen. Und so ist es auch letztendlich bei allen, die halt eine GmbH gründen.
Ja, richtig. Ja.
Okay, was sind denn noch die Hauptunterschiede zwischen einem Einzelunternehmen und einer GmbH? Also wir haben jetzt das Thema Haftung angesprochen, wir haben das Thema Stammkapital angesprochen. Das heißt, bei der GmbH musst du eben das Stammkapital haben oder zumindest die 50%, wenn du gründest. Was gibt's noch?
Einzelunternehmen, da gibt es keine richtigen Pflichten, dass du dir jetzt einen Steuerberater suchen musst, ne, dass du einen brauchst. Das heißt, wenn du Einzelunternehmen startest, kannst du dir auch, da gibt es Online-Software-Lösungen für einen ganz kleinen Taler, dann kannst du die Buchhaltung selber machen. Dann ist es wirklich ganz einfach. Du erfasst das Geld, was reinkommt, das Geld, was rausgeht. Und was übrig bleibt, ist dann der Gewinn. Da gibt es noch ein paar kleinere Stellschrauben. Aber über einen dicken Daumen ist das dann das, was du versteuern musst. Und das kannst du dann auch selber in deiner Steuererklärung zum Finanzamt schicken. Das empfehle ich auch eigentlich, dass man das am Anfang selber macht, um da reinzukommen, um das zu verstehen. Und dann, wenn es irgendwann größer wird, dann kannst du es an einen Profi abgeben. Am Anfang das selbst zu machen, finde ich echt super. Wenn du eine GmbH hast, sieht das schon anders aus. Da könntest du auch die Buchhaltung unterjährig selber machen. Aber dann brauchst du eben für den Jahresabschluss brauchst du einen Steuerberater. Das heißt, dann sind eben nochmal Kosten, die dann auch entstehen, was du eben an den Experten ausgeben musst. Und du hast Gründungskosten, die sind überschaubar. Ungefähr, ne, 1000 Euro sind das bei einer GmbH, die du an den Notar, die Notarin bezahlen darfst. Das sind Unterschiede. Und dann auch, was bei vielen dann interessant wird, dass du, wenn du eine Einzelfirma bist, dann bekommt es eigentlich keiner mit. Ne? Dann hast du das für dich. Klar, muss am Briefkasten oder muss es dran schreiben, dass auch die Post zugestellt werden kann. Wenn du eine GmbH bist, dann bist du natürlich öffentlich im Handelsregister eingetragen. Das heißt, da kann jeder mal drin rumgoogeln und dann findet er deine GmbH vielleicht. Und dann kann man eben auch da schauen auf so Veröffentlichungsplattformen, wie viel Vermögen in der GmbH drin ist. Und wenn du eine kleine GmbH hast, dann ist da gar nicht viel, was da neugierige Nachbarn oder vermeintliche Freunde einsehen können. Aber je größer du wirst, desto mehr kann man da einsehen. Das heißt, die GmbH ist natürlich nach außen hin transparenter. Ja, das sind nochmal so ein paar
Und
Unterschiede.
wie ist es mit dem Thema Steuern?
Ja, mein Lieblingsthema. Ich könnte den ganzen Tag davon erzählen. Genau, das Thema Steuern ist da echt ein Riesenunterschied zwischen diesen beiden Gebilden. Also wenn du Einzelunternehmer bist, versteuerst du deinen Gewinn bei dir in deiner Einkommensteuererklärung. Wenn du zum Beispiel verheiratet bist und dein Mann auch Geld verdient, dann gebt ihr sehr wahrscheinlich zusammen eine Steuererklärung ab. Ne? Dann kommt also das Gehalt von deinem Mann, dann kommt deine Selbstständigkeit dazu und dann kommen auch deine Kapitalerträge oder ne, Mieteinnahmen, was du dann noch an anderen Einkünften hast dazu. Und das alles wird zusammengepackt und dann wird geschaut, wie viel ist es zusammen und dann gibt es da einen Steuersatz. Und der Steuersatz fängt bei 0% an und steigt bis auf 42% plus Soli. Und da ist man dann wirklich schnell. Also, ne, wenn du alleine bist, bist du ab 70.000 Euro in dem Spitzensteuersatz und bei den Verheirateten eben ab dem doppelten Betrag. Und das geht ja super, super fix. Und dann zahlst du eben gefühlt die Hälfte des Gewinns an Steuern ans Finanzamt und dann ja, bleibt eben leider nur die andere Hälfte bei dir übrig. Und bei einer GmbH ist es anders. Eine GmbH, die hat nicht diesen unterschiedlichen Steuersätzen, je nach Höhe des Gewinns, sondern die GmbH hat im ersten Schritt immer 15% plus Soli als Körperschaftssteuer. Das heißt, das ist in ganz Deutschland gleich, egal wo deine GmbH ist, Norden, Osten, Süden, Westen, die zahlt immer diese 15 plus Soli. Und dann kommt da drauf noch die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer. Das heißt, da wird man dann schauen, wo hat deine GmbH ihren Sitz. Und dann gibt es noch die Gewerbesteuer obendrauf. Und beim dicken Daumen kann man sagen, dass es nochmal 15% sind. Das passt so als Durchschnitt für Deutschland. Es gibt ein paar Steueroasen, wo es günstiger ist und ein paar Orte, wo es ein bisschen teurer ist. Da kann man also auch nochmal im Detail dann, ne, schauen, was macht Sinn, für eine Ortswahl für die GmbH. Aber selbst wenn du das beides dann zusammenpackst, kommst du eben auf 30% und nicht auf 42 wie in der Einkommensteuer. Das heißt, du hast schon mal 12 Prozentpunkte weniger Steuern auf deinen Gewinn. Und was du noch berücksichtigen darfst, ist, dass wenn du in der GmbH bist und dir dann ein Geschäftsführergehalt auszahlst, denn du möchtest ja Geld aus der GmbH haben für dich privat, um deine privaten Kosten zu decken, ist dieses Gehalt eine Betriebsausgabe in der GmbH. Das heißt, wenn die GmbH einen Gewinn von 100 macht und du den Gehalt von 50 auszahlst, muss die GmbH nur noch 50 versteuern. Das heißt, du hast also da auch nochmal, dass du dein Gehalt eben berücksichtigen kannst. Und dadurch ergeben sich wirklich deutliche Steuervorteile. Und da muss man nicht erst mehrere hunderttausend Euro im Jahr verdienen, um da was zu sparen. Das geht echt schon ziemlich früh los, dass man da nur durch diese Umstellung Einzelfirma zu GmbH, dass man da wirklich Jahr für Jahr fünfstellige Beträge sparen kann und das ja eben immer wieder. Ne? Das kommt ja automatisch. Du brauchst nicht einen Kunden mehr, du musst nicht ein Produkt oder eine Dienstleistung mehr verkaufen. Einfach durch diese Umstellung, ja, sparst du dann Steuern. Das macht dann richtig Spaß.
Ja, und jetzt haben wir über die Steuern gesprochen. Wie ist es mit den Steuervorauszahlungen? Weil das ist natürlich auch ein Thema, was, glaube ich, vor allem Gründer absolut unterschätzen. Denn ich meine, du zahlst halt ans Finanzamt, wenn du deine Gewinne hast, schön. Aber das Finanzamt wird ja sehr schnell gierig. Möchte mehr. Wie sind da so deine Erfahrungswerte?
Ja, also das trifft wieder für beides zu, sowohl Einzelfirma als auch GmbH. Wenn du startest, will das Finanzamt immer wissen, was du machst. Ne? Dann gibt es so einen schönen Fragebogen, der hat mehrere Seiten. Da möchten die eben wissen, ne, was machst du, an welcher Adresse, und möchten auch wissen, wie viel Umsatz und wie viel Gewinn du eben erwartest. Das ist natürlich am Anfang eher ein bisschen Glaskugel gucken, weil du noch keine Erfahrungswerte hast. Genau, und da ist es eben, wenn du jetzt sagst, ich erwarte im ersten Jahr einen Gewinn von 100.000 Euro, dann freuen die sich und reiben sich die Hände und nehmen das eben als Grundlage, um dann die Vorauszahlungen festzusetzen. Und dann ist es natürlich, wenn du keine 100.000 Gewinn machst, sondern halt eher einen Verlust von 10.000 Euro im ersten Jahr, was ja auch gut passieren kann, weil du ja Investitionen am Anfang tätigst, dann ist natürlich blöd, wenn du dann noch Geld zum Finanzamt, ne, zahlen musst, quartalsweise. Das heißt, da empfehle ich dir auf jeden Fall, eine realitätsnahe Schätzung zu machen und die auch zu überprüfen. Also selbst wenn du jetzt heute sagst, ich mache einen Gewinn von 100.000, ich mache das jetzt, um, ne, mich selbst zu motivieren, dass du das auch, ne, daran glaubst und in die Fülle kommst, und dann aber merkst nach einem halben Jahr, okay, das ist jetzt nichts, dann kann man da auch nochmal, ne, den Bescheid sagen, einen Antrag stellen, okay, ich habe mich da verschätzt, bitte setz die doch runter. Denn das sollte jetzt, ne, nicht zu einer Belastung führen. Du musst natürlich, wenn du dann zu wenig Vorauszahlung gezahlt hast. Also wenn du weißt, ne, du hast jetzt nur 10.000 als Gewinn angegeben, aber jetzt kommen die 100.000 in Sicht, hast du natürlich zu wenig vorausgezahlt. Das heißt, da musst du dann dafür sorgen, dass das Geld auch da ist, wenn das Finanzamt dir dann, ne, den Steuerbescheid schickt. Das heißt, da entweder, ne, hältst du es zurück, investierst, lässt es, ne, weiter für dich arbeiten und wachsen, aber hast es dann auch wirklich da und kannst es liquide machen, wenn dann der Steuerbescheid kommt.
Ja, aber im Grunde, wenn du es geschätzt hast, du, also 100.000, und auf einmal lief es richtig gut und du machst 1 Million, dann versteuerst du die 1 Million. Ja. Plus kann es dir dann zusätzlich passieren, dass das Finanzamt dann sagt, okay, die macht jetzt immer 1 Million oder er macht jetzt immer 1 Million pro Jahr, dass die dann zusätzlich zu der Versteuerung eben noch die Vorauszahlung auf 1 Million verlangen.
Ja, genau. Das ist dann immer, ne, dieser blöde Überraschungsmoment. Dann kriegst du für das Jahr, was schon hinter dir ist, wo du auch die Millionen gemacht hast, ne, dann darfst du ja die Steuern nachzahlen. Und im gleichen Moment gehen die davon aus, dass es in der Zukunft so weiterläuft. Und dann bekommst du eben für die folgenden Jahre auch Vorauszahlungen in der Höhe. Und dann kann es echt sein, dass die auf einen Schlag zweimal, sogar dreimal diesen Betrag haben möchten, dass du da echt ordentlich strampeln musst, um das Geld dann, ja, da zu haben, liquide zu haben. Aber auch da kann man denen eben sagen, okay, das eine Jahr war jetzt ein Ausnahmejahr, dieses Jahr erwarte ich nicht so viel. Also da kann man mit denen reden, denn die wissen es ja nicht besser. Ne? Die denken eben, okay, du hast 1 Million gemacht, die denken, es geht so weiter. Wenn es so weitergeht, ist es ja super. Ne? Aber wenn du dann für dich feststellst, war doch nur einmal, oder, ne, kommt vielleicht alle 2, 3 Jahre mal vor, dass du eben durch einen größeren Launch, durch ein größeres Produkt das hast, dann kann man auf jeden Fall mit denen sprechen.
Ja, weil das ist wirklich ein Thema, das ich von Unternehmerinnen, also mit denen ich so auch vernetzt bin, einfach höre, dass denen das wirklich überhaupt nicht bewusst war. Und ich glaube, also ich kann mich nicht erinnern, ich habe ja auch BWL und VWL studiert, dass mir das auch einer im Studium erklärt hätte. Und ich hatte auch eine Steuervorlesung. Also das erklärt dir keiner. Du startest dann halt so dein Unternehmertum, ja, verstehst das komplett, wie die Gewinne versteuert werden, sagst alles klar, legst das Geld ja auch dann zurück. Aber das ist, glaube ich, für viele echt so ein Überraschungsmoment. Oder wie erlebst du das auch in deiner Kanzlei?
Ja, es ist ja dieses verflixte dritte Jahr, sagt man ja und dazu, denn das ergibt sich ja dadurch, dass jetzt haben wir 2024, ja, und wenn du jetzt zum Beispiel kriegst du den Steuerbescheid für das Jahr 2022, ja, denn die arbeiten ja, ne, die Vergangenheit ab. Also jetzt bekommst du vielleicht heute den Steuerbescheid für das Jahr 2022 und da hast du die Million gemacht, ne, und dann sagst du, ja, alles klar, ist ja richtig und die Steuern muss ich ja auch bezahlen. Aber das Finanzamt möchte jetzt auch für das letzte Jahr, für 2023, glauben die, okay, da hast du doch auch eine Million gemacht. Und schon hast du für 2023 auch direkt heute, also heute in 4 Wochen, es dauert immer 4 Wochen, bis das Geld beim Finanzamt sein muss, aber darfst du jetzt auch schon für 2023 das ganze Geld ans Finanzamt zahlen. Und jetzt haben wir 2024 schon fast halb rum. Das heißt, für das halbe dritte Jahr, also 2024, darfst du dann auch schon die Steuern bezahlen. Das heißt, du zahlst auf einen Tag 2022, 23 und die Hälfte für 24. Und das ist dann echt verdammt viel Geld. Ja.
Ja, und man muss dann einfach wirklich echt das Geld zurücklegen. Ja, also anders kannst du das ja gar nicht lösen.
Und, genau, also dieses Management bei Kontostand ist dann eher schwierig, ne, dass du eben sagst, okay, ich will ja investieren. Also man möchte ja in sich selber, in Fortbildung oder eben, ne, in andere Dinge investieren, das Unternehmen wachsen zu lassen. Aber ja, das ist gut und richtig, aber das Finanzamt doch bitte auch auf dem Zettel haben, dass man da auch für die was zurücklegt. Ja.
Ja. Okay, aber es war mir wirklich sehr, sehr wichtig anzusprechen, weil ich weiß, dass dieses Thema echt viele nicht auf dem Zettel haben. Wie ist das mit den Umsatzsteuern, also Einzelunternehmen versus GmbH?
Das ist komplett identisch. Also da gibt es keine Unterschiede, weder von Steuersatz noch von irgendwie Terminen noch von Anforderungen, die an Rechnung oder sowas gestellt werden. Das geht bei beiden komplett identisch.
Okay, gut. Wann würdest du denn empfehlen, sofort eine GmbH zu gründen? Also, oder gibt's, oder sagst du, das kannst du gar nicht so sagen? Also, oder gibt es Fälle oder eben Geschäftsmodelle, wo du von Anfang an sagst, na, also da bist du mit einer GmbH einfach auf der besseren Seite?
Also einmal Haftung auf jeden Fall. Und dann, wenn du eben weißt, okay, du hast jetzt was gefunden und das wird groß und das, ne, das dauert nicht lange, dann wird das groß, dann würde ich auf jeden Fall auch direkt mit der GmbH starten. Dann kann man sich den Umweg über die Einzelfirma sparen. Ja, und ansonsten, wenn man zu zweit gründet, da würde ich auf jeden Fall nochmal, ne, mehr drauf gucken. Denn wenn du alleine bist, dann ist es noch was anderes, wenn du mit, ne, mit dem zweiten zusammen bist. Das heißt, da würde ich auch auf jeden Fall schauen, dass man da nochmal genauer hinguckt, was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt oder für Sinnhaftigkeit gibt, da auch sofort mit der GmbH zu starten.
Ja. Und wenn man jetzt mit einem Einzelunternehmen gestartet hat und sagt, so, jetzt möchte ich die GmbH haben, wie geht die Umwandlung? Schließt du das Einzelunternehmen und wenn ja, fallen da erstmal Steuern an oder kannst du umwandeln?
Genau, also einfaches Einzelunternehmen abschließen und die GmbH aufschließen, das sieht das Finanzamt nicht so gerne, das mögen die nicht. Da ist die Umwandlung wirklich der bessere Weg, ne? Dass man sagt, okay, ich hatte jetzt hier meine Einzelfirma und die wandle ich jetzt in eine GmbH um. Und da ist ja das Tolle, dass man das auch rückwirkend machen kann, ne? Also wenn du dich jetzt heute im Sommer 24 entscheidest, ich möchte jetzt auf GmbH umstellen, du hast schon ein Einzelunternehmen, dann kannst du es auch noch rückwirkend auf den 01.01.2024 machen. Also das heißt, bis Ende August hast du Zeit, das Ganze auch noch für dieses Jahr schon komplett rückwirkend zu machen. Obwohl am 01.01. diesen Jahres die GmbH gar nicht da war, deine Idee noch gar nicht da war, der Gedanke noch gar nicht da war. Aber das funktioniert, das geht juristisch und steuerlich und handelsrechtlich, dass man das rückwirkend machen kann. Ja.
Okay, super.
Und dann genau in dem Fall bei der Umwandlung, wenn man das richtig macht, entstehen da keine Steuern. Das heißt, ne, du musst privat, zahlst dann nichts und die GmbH zahlt auch keine Steuern darauf. Das heißt, das kann man, wenn man es richtig macht und ein paar Voraussetzungen erfüllt sind, kann man das machen, ohne dass Steuern entstehen.
Okay, das ist gut zu wissen. Perfekt. Und wenn wir uns jetzt dem Thema Steueroptimierung widmen, du hast jetzt schon das Thema Geschäftsführergehalt angesprochen. Wie kann man in einer GmbH grundsätzlich noch Steuern sparen?
Ja, also der größte Hebel ist schon mal die GmbH selber, ne? Weil die durch ihren geringeren Steuersatz ist sie eigentlich schon das magische Vehikel, ne? Dass du da automatisch jedes Jahr Steuern sparst. Und dann gibt's eben noch, ne, Dinge, genau wie das Geschäftsführergehalt, dass man sich das auf jeden Fall anschaut, dass dieses Gehalt auch nur so groß ist, dass du, was du privat zum Leben benötigst, ne? Also gerade wenn man aus der Arbeitnehmerwelt kommt, wo sich ja viele über ihr Bruttogehalt, ne, profilieren und sagen, ich verdiene hier sechsstellig im Jahr, weil das ist ja nun mal so, wenn du Arbeitnehmer bist, dann ist das ja dein Aushängeschild, was du da bekommst. Das ist eben als Gesellschafter, Geschäftsführer aus steuerlicher Sicht genau andersrum, ne? Dass du da eher schaust, okay, wie viel Geld muss ich denn jetzt privat rausnehmen, um, ne, Miete, Haus, Urlaub, ne, um Freizeit zu bezahlen, um den Rest eben in der GmbH drin lassen, um da vom, ne, das gibt den größten Steuervorteil, wenn man dann so arbeitet, das zum Beispiel. Und dann auch, dass man schaut, wenn du jetzt gerade privat investierst in Aktien zum Beispiel, macht das weiter Sinn, dass du das privat machst? Und nein, es macht eher nicht Sinn, dass du weiter noch privat dein Aktiendepot weiter füllst, sondern dass man da auch schaut, okay, das macht doch in der GmbH-Struktur dann deutlich mehr Sinn. Nicht in der Geschäfts-GmbH wegen der Haftung, ne, was wir vorhin hatten. Also man schaut, okay, wenn du mit dem Thema GmbH jetzt vertraut bist, dann noch eine Investment-GmbH zu haben, ne, und das Geld dann von der operativen GmbH nicht zu dir als Menschen zu schieben, sondern eben zu der anderen GmbH und dass die dann steueroptimal investieren kann. Das heißt, da gibt es dann schon wirklich tolle Möglichkeiten, dass man da genau schaut, ne, wie viel Geld nimmt man wo raus und wer gibt es dann wieder aus?
Ja, und wenn du dann eben aus der operativen GmbH in die Investment GmbH das Geld rüberschiebst, ist das ja im Grunde auch fast kostenfrei. Ne?
Genau, ja, genau.
Also was genau. Fällt an, 5% oder?
Genau, also kommt auch an, wie du es machst. Es geht sogar auch ganz steuerfrei. Also das wird auch funktionieren, dass man das durch so einen Dienstleistungsvertrag regelt. Wenn es als Gewinnausschüttung nach oben geht, dann fallen da 1,7% an. Also es ist auch, ne, fühlt steuerfrei, das ist nichts. Und wenn dann die GmbH das Geld investiert in Aktien, zahlt sie da ja auch nur 1,7% Steuern drauf. Und wir privat würden ja, ne, 25 plus Soli bezahlen. Das heißt, da bleibt schon mal gleich viel mehr Geld übrig. Ne? Also wenn du zum Beispiel jetzt sparst du jeden Monat 1.000 Euro in dein Aktiendepot. Wenn du diese 1.000 Euro weiter reinsparen würdest, müsstest du dir fast 1.600 Euro mehr Gehalt auszahlen. Ne? Also du müsstest 1.600 Euro, das dann bei den 1.000 netto ankommen. Und wenn du das jetzt mal anschaust, wenn du 1,6 in der GmbH lässt und beziehungsweise dann in die Investment GmbH weiterführst, ja, hast du ja gleich viel mehr Volumen, was du anlegen kannst. Du hast nicht mal die 1.000, die du vorher hattest, sondern hast dann plötzlich nach Abzug der paar Prozente irgendwie 1.500 irgendwas Euro. Das heißt, du hast jeden Monat einen viel größeren Hebel und eine viel größere Sparquote, um dein Depot schneller wachsen zu lassen.
Ja, naja, und vor allem, wenn dann die Gewinne kommen, die Aktiengewinne, ne, dann zahlt ihr eben auch kaum was drauf. Ja, das ist eben auch ein wahnsinniger Hebel. Das ist, glaube ich, auch viel nicht bekannt, dass das so ist.
Das ist ein unfassbarer Unterschied.
Ein unfassbarer Unterschied. Das gilt allerdings nur auf Aktiengewinne, nicht auf Instrumente.
Mhm. Ja, nicht auf Dividenden, ne, oder Optionsprämien oder sowas, das nicht, sondern da die Aktien, ja.
Okay, und jetzt, wenn wir über das Thema Holding sprechen, wie würdest du eine optimale Holding strukturieren, wenn jetzt vielleicht eine Person im Spiel ist und wenn vielleicht zwei Personen im Spiel sind?
Ja, also ich finde, also die Holding ist ja für die, ne, ist eine Gesellschaft, auch eine GmbH, es könnte auch eine Stiftung sein, aber es ist eben nochmal eine andere Gesellschaft, die eben die Anteile einer operativen Gesellschaft hält, ja, das heißt, du als Mensch hast dann an der Holding 100% Eigentum und die hat 100% Eigentum an der operativen GmbH. Und diese Holding sind deine Investment GmbH. Ne? Das heißt, in der Holding sind deine Aktien, sind deine Optionen und so weiter. Und das, finde ich, ist etwas sehr Persönliches. Denn wenn du mal irgendwann die operative GmbH verkaufst, geht ja auch der Verkaufserlös in die Holding, weil die ist ja Eigentümerin von der operativen GmbH. Und das heißt, deine Holding, die behältst du eigentlich, sag mal, bis zum letzten Atemzug, ja, also selbst wenn du alles andere darunter verkaufst, deine Holding, die kannst du wirklich bis zum letzten Tag haben und die kann dir auch bis zum letzten Tag immer wieder ein Gehalt auszahlen. Und da das eben so wie deine persönliche Altersvorsorge, ne, oder Sparschwein GmbH, sagen ja auch manche dazu, das ist eben was super Persönliches. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass jeder seine eigene Holding hat. Also das empfehle ich auch wenn Ehepaare zum Beispiel sagen, nee, wir haben uns so lieb und wir teilen alles. Wir möchten jetzt gerne zusammen die Holding und darunter die operative GmbH. Sage ich immer, ja, es ist wunderschön. Ich möchte auch, dass ihr euch immer lieb habt, dass da nichts passiert. Aber es ist einfach, ja, ich finde es besser, wenn es getrennt ist. Jeder hat seins und dann kann jeder darin auch so agieren, wie er möchte. Ne? Wenn du jetzt sagst, nee, ich möchte eine Immobilie kaufen oder ich möchte in ETFs investieren und der Partner sagt, nee, ETFs möchte ich nicht, ich möchte nur reine Aktien haben, dann hat da jeder seine Holding und da kann jeder das machen, was er möchte. Er muss sich nicht abstimmen, er muss keinen fragen, ist auch selbstverantwortlich für die Entscheidungen, die er trifft. Ne? Da kann der andere auch nicht sagen, boah, das war aber eine schlechte Idee, dass wir da eingestiegen sind. Das heißt, das finde ich super wichtig, dass jeder seine eigene Holding hat und da machen kann, was er möchte.
Und also ich habe dich ja kennengelernt, weil eine Teilnehmerin von mir, weil die ja jetzt eine Stiftung, also erwägt zu machen oder schon gemacht hat, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, sie hat dich quasi mir vorgestellt oder ja, uns im Grunde da so connected. Wann macht eine Stiftung denn Sinn? Weil, also ich bin auch ein totaler Fan von Holdinggesellschaften, also das macht mir absolut Sinn. Wann macht eben eine Stiftung Sinn? Also für wen?
Ja, also Stiftung, das ist natürlich, das hört man nicht so oft, ne? GmbH hört man schon mal häufiger. Stiftung klingt für viele erstmal exotisch und riesengroß und nur was für Multimillionäre oder sowas. Das ist es aber gar nicht. Also eine Stiftung, in dem Fall eben eine Familienstiftung, die kann man in Deutschland errichten mit 100.000 Euro. Das nennt sich dann Grundstockvermögen, ne, was bei der GmbH das Stammkapital ist, ist da das Grundstockvermögen. Und da wird in Deutschland 100.000 Euro verlangt. Und dann hast du eine Familienstiftung und die könnte entweder Holding-Funktion, ne, einnehmen. Du kannst aber auch eine Familienstiftung errichten, wenn du selber gar kein Business hast, sondern wenn du zum Beispiel Angestellte bist. Du bist Angestellte und tradest aber, ne, hast Lust aufs Investieren und dann kannst du eben für das Investieren, für das Trading, kannst du eine Familienstiftung errichten und dann da auch wieder deutlich steueroptimierter als bei uns Menschen, eben ne, mit 25%. Die Stiftung zahlt wieder deutlich weniger an Steuern, dann da eben traden und unterm Strich mehr Geld übrig haben.
Und was heißt steueroptimiert? Also was kommt da unterm, also was zahlt man da an Steuern?
Genau, also eine Stiftung zahlt genau wie die GmbH 15% plus Soli, aber dann kommt bei der Stiftung keine Gewerbesteuer mehr obendrauf. Das heißt, bei der GmbH waren wir über einen dicken Daumen bei 30%, ne? Und bei der Stiftung sind wir nur bei der Hälfte. Und das ist schon nochmal ein ordentlicher Unterschied. Und die Stiftung hat eben auch diese Vorteile bei den Aktien. Ne, dass wir, was bei der GmbH mit 1,7% versteuert wird, wird bei der GmbH mit 0,9% versteuert. Also es ist da nochmal, also du zahlst von weniger wird es noch weniger, als es eigentlich kaum denkbar. Das heißt, da zahlt die Stiftung nochmal deutlich weniger auf die Aktiengewinne. Ja, und die Stiftung hat jedes Jahr 5.000 Euro, die sie steuerfrei einnimmt. Also die ersten 5.000 Euro sind immer steuerfrei.
Okay, das wusste ich nicht. Interessant. Und was ist so der Hauptnachteil einer Stiftung? Weil es muss da irgendein Haken.
Es muss einen Haken geben. Genau. Also im Stiftungsrecht, da hat sich so einiges getan in den letzten Jahren. Also wenn man mal ganz, ganz weit zurückdenkt, die ersten Stiftungen waren eben ne, große, reiche Familien, die für die Ewigkeit bestimmt waren. Ne? Also war dieser Ewigkeitsgedanke und die Unterstützung der Familie war da an oberster Stelle. Dieser Ewigkeitsgedanke, der wurde jetzt etwas aufgeweicht. Ne? Also das war wirklich so, du hast einmal, wie so eine, bei der GmbH ist es ja ne, der Gesellschaftsvertrag, den du hast und bei der Stiftung ist es eine Satzung, die man schreibt. Und wenn man diese Satzung einmal geschrieben hat, das war wirklich wie in Stein gemeißelt und konnte nicht mehr geändert werden und weil es für die Ewigkeit so bestimmt. Das hat sich jetzt geändert, das ist ein bisschen flexibler geworden. Das heißt, das war ein starker Nachteil, würde ich sagen. Aber auch da kann man jetzt auch die Satzung noch in einem gewissen Rahmen ändern in Zukunft. Und man kann aber auch sagen, die Stiftung soll nicht für die Ewigkeit bestimmt sein. Die muss dann für mindestens 10 Jahre bestimmt sein. Und danach kann sie auch wieder aufgelöst werden. Das heißt, also das ist schon deutlich ne, flexibler. Das heißt, da kannst du selbst, wenn du sagst, es ist ja auch, also eine Stiftung ne, zu errichten, macht nicht jeder, hat nicht jeder, der irgendwie am Stammtisch sitzt. Genau, das, wenn du dann sagst, okay, das war jetzt doch nicht das Richtige oder so, dann kannst du eben nach 10 Jahren, könntest du sie auch wieder auflösen und musst sie dann nicht noch ne, deinen Kindern, Enkelkindern und Urenkelkindern ne, quasi mitgeben.
Und wie ist es mit dem Thema, also Vermögen übertragen? Also GmbH-Anteile kannst du ja relativ schnell übertragen. Wie ist es mit einer Stiftung?
Genau, bei der Stiftung, das ist was ganz Spannendes, denn die Stiftung, die gehört dir nicht. Also wenn du jetzt, ne, sagst, ich möchte eine Stiftung errichten, dann kannst du das machen. Das ist noch bei uns in Deutschland föderalistisch, also hat jedes Bundesland so kleine eigene noch Regeln, die man sich anschauen muss. Und dann, wenn die Stiftung da ist, dann bist du als Stifter oder Stifterin, bist du quasi wie der Geschäftsführer einer GmbH. Das heißt, du kannst dann bestimmen, was gemacht wird mit dem, ne, wenn du zum Beispiel 100.000 Euro in die Stiftung reingibst, kannst du bestimmen, welche Assets gekauft werden, ne, ob Börse, Immobilien, was auch immer, was du möchtest. Dann kannst du das bestimmen und du machst das und du handelst für die Stiftung. Weil die Stiftung, die gehört dir nicht. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel als Mensch privatinsolvent gehen würdest, was wir keinem, ne, wünschen. Aber selbst dann wäre die Stiftung immer noch da. Es könnte auch kein Insolvenzverwalter an die Stiftung, die irgendwie, ne, aufknacken, leer machen oder sowas. Das funktioniert nicht. Das heißt, es ist von dir losgelöst. Und das heißt natürlich auch, du hältst keine Anteile daran. Das heißt, wenn du verstirbst, ne, und du hast eine GmbH, oder in dem Fall, in deiner Holding hättest du dann noch, ne? Würdest du die Holding-Anteile vererben? Wenn du stirbst und du hast eine Stiftung, dann passiert nichts, weil die Stiftung gehört dir ja nicht. Das heißt, ne, du musst dann natürlich Regelungen treffen, wenn du nicht mehr bist, wer dann Vorstand ist, ne? Wer dann, ne, handeln darf, wer vertreten darf, wer, ne, welche Gremien es gibt.
Also wenn man denkt, in der Stiftungsgründung eigentlich zeitgleich auch spätestens ein Testament schreiben.
Ja, genau, oder die Stiftung ersetzt das Testament. Man muss da auf jeden Fall am Anfang viel, viel Zeit und Gehirn reinstecken, um da wirklich in der Satzung ganz viel, ne, zu überlegen, was ist denn, wenn ich selber als Stifter irgendwann tüdelig werde, ne, dement werde, dass ich dann abberufen werden kann, wer soll das dann machen? Es muss immer einen Vertreter geben, das ist ganz wichtig, es muss immer noch, ne, einen zweiten geben, wenn du mal nicht handlungsfähig bist. Und dann eben auch zu überlegen, wenn dann mal vielleicht in 3, 4, 5 Generationen sind da ja mehrere, ne, in der Stiftung, also, ne, von der Stiftung begünstigt, ne, wenn dein Kind, dann kriegt 2 Kinder und so weiter, dass man kann überlegen, welche Mechanismen soll es da geben, ne? Wer hat das Sagen, wer kann bestimmen, welche Mehrheitsverhältnisse soll es dann geben. Ja, aber eine Stiftung ist schon tatsächlich abstrakt. Das heißt, das ist nicht so, dass man sagt, ich höre das jetzt heute zum ersten Mal und ja, morgen mache ich das. Das ist schon eher was in einem so wachsen muss, ne, und wo man sich mal ein bisschen mehr mit beschäftigt, das merke ich auch bei meinen Mandanten, dass dann häufig zwischen Erstgespräch und die sagen, ja, wir machen das jetzt, dann ist häufig, also Minimum ein halbes Jahr oder sowas, ne, dass sie dann sagen, okay, ne, komm nochmal auf ein Seminar, das nochmal anhören und sich dann entscheiden. Ja, genau.
Ich frage mich jetzt noch, also wie kriegt man denn jetzt das Geld aus der Stiftung? Ich meine, man ist dann quasi Vorstand. Man zahlt sich dann so ein, weiß nicht, oder man ist Geschäftsführer, man zahlt sich halt ein Gehalt aus. Und was ist, wenn sich da jetzt durch die schlauen Investments so viel Geld ansammelt und man möchte jetzt das Geld vielleicht rausnehmen für was auch immer? Würde das überhaupt gehen? Oder muss das nochmal der Vertreter absegnen? Oder wie funktioniert das Rausnehmen?
Genau, also zuständig ist dafür der Vorstand, der entscheidet, wer Geld bekommt. Und da ist es eben das super duper Tolle, dass wenn du zum Beispiel Kinder hast und die Kinder selber noch kein anderes Geld verdienen, dass jedes Kind jedes Jahr aktuell 11.600 Euro steuerfrei aus der Stiftung bekommen kann. Das heißt, wenn du 100.000 Euro reinpackst, da ordentlich Gewinne mitmachst, kannst du nur die Gewinne rausnehmen. Die 100.000 müssen erstmal, ne, immer erhalten bleiben. Aber wenn 100.000 Euro gut arbeitest und hast 2 Kinder, könntest du schon mal, ne, zweimal diese 11.600 jedes Jahr rausnehmen. Und das eben ohne, dass du darauf Steuern bezahlst. Mhm. Wenn das Menschen bekommen sollen, die schon ein anderes Einkommen haben, dann müssen die das grundsätzlich mit der Abgeltungssteuer, also 25% plus Soli, versteuern. Dann gilt das wie so eine Ausschüttung.
Okay. Jetzt genau. Verstehe ich auch, warum sie eine Dame möchte.
Ja.
Macht's mir Sinn.
Ja, ich habe tatsächlich viele Familienstiftungen von Tradern, die das gemacht haben. Und 100.000 Euro ist natürlich auch viel Geld, ne? Ohne Frage. 100.000 Euro ist sehr viel Geld. Aber es ist eben nicht, dass du 1 Million haben musst, ne? Und das ist auch, ne? Du musst eben nicht ewig warten. Und wenn du sagst, okay, ich habe 100.000 und ich trade und mir macht das Spaß, ich habe das verstanden, ich möchte es auch weitermachen, dann ist es nämlich eher ein früher Zeitpunkt, sich für die Stiftung zu entscheiden, nur mit den 100.000 da reinzugehen. Wenn du hinterher mehr hast, also wenn du plötzlich, du hast 500.000 und möchtest eine Stiftung gründen, dann geht das zum Beispiel nicht mehr ganz steuerfrei, ne? Das heißt, dann würdest du bei der Gründung der Stiftung schon Steuern bezahlen. Das heißt, da ist der Zeitpunkt eher früher als später.
Interessant, das wusste ich auch nicht. Und diese Stiftung, ist das ein deutsches Thema oder ist das ein Thema, das du in der gesamten EU gründen kannst? Oder ist das wirklich nur so für die Deutschen?
Genau, das ist jetzt im deutschen Gesetz geregelt, im BGB, also ne, in einem ganz uralten deutschen Gesetz ist es geregelt. Das heißt, das ist die Deutsche Familienstiftung. Es gibt in Liechtenstein gibt's auch Familienstiftungen, da musst du aber 10 Millionen ungefähr auf der hohen Kante haben, also mal eine andere Hausnummer. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist Deutschland. Ja, genau.
Interessant. Und du veranstaltest Seminare auch zum Thema Stiftung.
Ja. Genau, also zum Thema Stiftung mache ich das als Stiftungstag. Das ist digital, ist ein halber Tag, also nur vormittags. Das mache ich so einmal im Quartal zusammen mit einem Fachanwalt für Erbrecht, weil mit dem auch zusammenarbeite bei der Stiftungserrichtung. Ich habe gemerkt, wenn ich als Steuerberaterin dann zur Stiftungsaufsicht schreibe, wir möchten gerne Stiftung errichten, dann sagen die mal, wenn das eine Steuerberaterin schreibt, dann wollen die doch nur Steuern sparen. Und dann habe ich den Fachanwalt für Erbrecht und wenn er mit seinem Briefpapier das zur Stiftungsbehörde schickt, dann die, oh, der hat sich Gedanken gemacht, was immer passieren soll mit seinem Vermögen. Und dann, genau, deswegen machen wir das zu zweit. Er ist eben der Jurist, kann aus juristischer Sicht alles erläutern, ich aus steuerlicher Sicht alles. Ja.
Super. Aber wann ist der nächste Termin?
Im September ist es leider erst, es war gerade erst und im Sommer ist eine kleine Pause, aber am 13. September, es ist ein Freitag, das ist das nächste Mal.
Würde mich ja auch interessieren. Da würde ich mich
Ja.
auch einarbeiten. Also wir vernetzen ja eh natürlich oder verlinken deine ganzen Links hier in den Shownotes. Aber ich denke, das ist wirklich ein Thema, da wirst du einige Damen sehen aus der
Ja,
Community.
sehr gerne, da freue ich mich.
Ja, naja, weil es ist wirklich, also ich sag mal, 100.000, ja, ist viel Geld, aber zeitgleich auch nicht wirklich. Ja, das kriegst du schon. Ich sag mal, jemand, der lange berufstätig ist oder vielleicht auch geerbt hat, gut gespart hat, das kriegt man schon irgendwie zusammen. Das ist was anderes als 1 Million.
Ja, genau.
Okay, und jetzt bin ich eine Börsenlady, du auch, du investierst auch. Seit wann investierst du eigentlich? Bist du auch schon
Ich
länger?
investiere jetzt seit 6 Jahren,
Ja.
fünf, 6 Jahre so, ja,
Ja,
genau.
super. Was sind so deine Lieblings-Asset-Klassen?
Ich bin tatsächlich Optionsfreundin, ne? Also ich liebe es, Puts zu verkaufen. Das ist, ne, unspektakulär, also sagen viele zumindest, finden, ja, genau. Und das kann ich gut.
Ja. Naja, es ist so ein ruhiges Geld. Ja, und ich meine, wir brauchen
Genau.
hier nicht andauernd eine Aufregung in unserem Leben. Die kann man
Ja.
ja woanders holen.
Genau, die habe ich genug in meinem Leben, genau. Genau, und neben, ne, Business, Kids, Familie und sowas habe ich da auch jetzt nicht die Zeit, mich da jeden Tag noch, ne, 2, 3 Stunden hinzusetzen und ausgiebig Charts analysieren. Da finde ich so ein ruhiges Taschengeld quasi nebenbei, finde ich da ganz angenehm. Ja.
Ja, ruhiges
Genau.
Taschengeld, schön. Okay, und hast du noch Tipps und Tricks zum Thema Trading GmbH und vor allem, ab wann empfiehlst du, also ab welchem Volumen, ab welchem Geldbetrag, eine Trading GmbH zu gründen?
Ja, also Trading GmbH hat jetzt ja aktuell den großen Vorteil zu uns Menschen, dass wir diese Verlustverrechnungsbeschränkungen in der GmbH nicht haben. Ansonsten ist eine Trading GmbH gar nicht immer unbedingt steuerlich sinnvoll und günstiger. Also es kommt da wirklich auf deine Strategie an, die du hast. Denn zum Beispiel ich habe ja viel Optionsprämien, die ich einnehme. Und die Optionsprämien bezahle ich als Sandra privat, ne, mit 25% plus Soli. In der GmbH würde ich 30% plus Soli da bezahlen. Ne? Das heißt, Optionsprämien sind privat günstiger als in der GmbH. Ne? Optionsprämien wären dann in der Stiftung wieder günstiger. Ne? Denn die Stiftung zahlt nur 15% plus Soli da drauf. Ne? Das heißt, da muss man wirklich schauen, was machst du an der Börse? Ja klar, wenn du viel reine Aktien machst, dann kann eine GmbH oder auch die Stiftung sehr interessant sein. Oder wenn du eben von dieser Verlustverrechnungsbeschränkung betroffen bist, ne, dann kann auch eine
Erklärst du
GmbH
das
sinnvoll
kurz den Damen und Herren, die uns gerade zuhören,
sein.
schauen, je nachdem auf welchem Kanal, was ist diese Verlustverrechnungsbeschränkung?
Genau, die Verlustverrechnungsbeschränkung gibt es jetzt seit ein paar Jahren im Gesetz. Wir hoffen alle, sie wird wieder gekippt, weil sie sagt nämlich, dass du Verluste aus Termingeschäften nur noch in Höhe von 20.000 Euro im Jahr verrechnen kannst. Das heißt, wenn du viel mit Spreads arbeitest, ja, hast du ja immer Einnahmen, aber auch, ne, Verluste, die dagegen sind. Du hast immer Gewinn und Verlust. Und wenn du zum Beispiel 150.000 Gewinn machst und 100.000 Verlust machst, hast du unterm Strich trotzdem 50.000 Gewinn. Gewinn gemacht und bist happy. Und das Finanzamt geht jetzt aber hin und sagt, okay, 150.000 Gewinn, das finden wir super. 100.000 Verlust, nö, wir nehmen nur noch 20.000 davon. Und dann würden die von den 150.000 nur 20 gegenrechnen, dann müsstest du 130.000 versteuern, obwohl nur 50.000 eingenommen hast. Und das ist schon echt eine Sauerei.
Die verrückteste Steuerregel, von der ich je gehört habe.
Also ja, das ist so ja. Krank. Ja, genau, es ist unfassbar und das hindert eben, ne, viele, die gerade in dem Bereich unterwegs sind, ne, Future CFDs und sowas sind davon betroffen. Das heißt, ne, da
na ja, das und auch Long-Positionen, also wenn du reine Long-Positionen tradest.
Ja. Genau.
Okay. Ja. Das heißt,
und da ist die GmbH ein Schlupfloch. Genau, das ist bei der GmbH nicht so. Bei der GmbH kannst du weiter das, ne, komplett in voller Höhe verrechnen.
Und welche Kosten, Pi mal Daumen, also wenn man jetzt sagt, wirklich, man handelt da jetzt so seine, weiß nicht, Spreads und hält so seine Aktien, was fallen da noch an operativen Kosten an, um so eine Trading GmbH überhaupt zu unterhalten? Ist es günstiger als eine operative GmbH?
Ja, wenn man es richtig macht. Und zwar empfehle ich, also grundsätzlich musst du in der GmbH, musst du ja alles, was du machst, muss es einen Buchungssatz für geben. Ne? Also wenn du heute einen Bleistift kaufen gehst, muss da gebucht werden, Bleistift wird gegen Bargeld getauscht oder sowas. Und das Gleiche ist auch, wenn du deine Trading GmbH hast, muss jeder Trade in der Buchhaltung erfasst werden. Und das ist eigentlich menschenunmöglich. Also ich habe das auch nie gemacht, ne? Manuell das zu erfassen. Aber mittlerweile gibt es Schnittstellen von schon sehr vielen Brokern zur Steuerberater-Software. Das heißt, wenn man da sich so eine Lösung einkauft und sagt, okay, da zahle ich jetzt, es sind keine 1.000 Euro im Jahr, ne? Es gibt schon auch ab 500 Euro im Jahr, zahle ich für diese Dienstleistung, dass alle meine Trades aufbereitet werden und dann von unserer Steuerberater-Software von DATEV eingelesen werden können, dann ist es deutlich günstiger als eine operative GmbH. Mhm. Ja. Das heißt, das ist überschaubar.
Ja, okay. Und jetzt komme ich nochmal auf das Thema Steuervorauszahlung zu sprechen. Stellen wir uns den Case vor, Trading GmbH hat Nvidia-Aktien zum richtigen Zeitpunkt eingekauft, hat wunderschöne Gewinne gemacht, möchte das Finanzamt nun auch eine Vorauszahlung sehen.
Ja. Genau, das Finanzamt möchte auch eine Vorauszahlung sehen, wobei das Schöne ja ist bei den Nvidia-Aktien, dass es ja dann nur 1,7% sind. Ne? Das heißt, auch wenn die schönen Gewinne schön sind, dann bleiben die auch schön in der GmbH. Genau, aber das, die würde auch, die GmbH wird dann auch Vorauszahlungen bezahlen.
Mhm, okay, also merkt euch das Thema Vorauszahlung. Okay, also sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was man so alles machen kann, wie man das für sich strukturieren kann. Wie siehst du das Thema Immobilie, also privat oder eher GmbH? Also was sind da vielleicht Vor- und Nachteile?
Genau, Immobilie kommt darauf an, was ist es für eine, was willst du mitmachen? Ne? Kaufst du eine hässliche und willst sie schnell schön machen und wieder verkaufen? Ne? Oder willst du langfristig vermieten? Ist es eine Ferienwohnung? Also da müsste man schauen, was ist es? Ne? Und dann prüfen, was dann Sinn macht. Ne? Mensch, GmbH, Stiftung, Ehepartner zusammen vielleicht, Ehepartner nicht zusammen vielleicht. Da will man schauen, was für eine Art von Immobilie ist.
Ja. Ja, also Steuern ist auf jeden Fall und überhaupt Vermögensaufbau, Strukturierung ist ein sehr komplexes Thema, vor allem je mehr man davon hat.
Ja, ja.
Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich in gute Hände zu begeben und ein Gespräch zu führen oder mehrere Gespräche werden dann sicherlich notwendig sein. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also wie so der beste Weg?
Um Kontakt aufzunehmen?
Ja.
Genau, Kontakt aufnehmen, gerne an hallo@steuerstrategie-schmidt schreiben. Genau, dann gibt's immer ein kostenfreies Erstgespräch, dass man dann, ne, im 1:1, ne, per Zoom oder Telefon oder auch gerne in der Kanzlei, wenn du möchtest, ne, da dann spricht und guckt, wo der Schuh bei dir drückt, was deine Herausforderung ist, ne, was dein Ziel ist, um da zu schauen, ob ich helfen kann, ob ich die Richtige bin. Genau, und dann finden wir immer einen Weg, genau, wie wir dann zusammen weiterarbeiten können.
Sehr gut, das also verlinken wir hier auch natürlich. Und vielleicht auch noch mal eine letzte Frage. Merkst du zunehmend auch in deiner Kanzlei, dass du mehr Frauen hast, also dass mehr Frauen jetzt tatsächlich investieren?
Ich merke vor allen Dingen, dass Frauen häufig, also aktiv eine andere Frau als Steuerberaterin suchen. Also ja. Männer kommen häufig zu mir, allein wegen der Expertise, ob ich dann eine Frau oder Mann bin, ist denen eigentlich nicht so wichtig, habe ich zumindest das Gefühl. Und Frauen sagen häufig, du, ich habe extra nach einer Frau gesucht, die sich damit auskennt, weil das dann was anderes ist, irgendwie eine andere Welle, die zwischen einem vibet oder sowas. Also es ist was anderes, eine andere Frequenz. Genau, das merke ich auf jeden Fall, dass man dann sich besser austauschen kann, dass auch die Frauen sich mehr verstanden fühlen und ernst genommen fühlen, ne? Und nicht von wegen, überlegen, ach kleine, lass das sein oder sowas, das merke ich auf jeden Fall.
Ja, das ist echt ein Riesenthema. Das, also man redet ja nicht so drüber, aber das ist wirklich oft so, dass du dich als Frau dann nicht verstanden fühlst oder du hast wirklich so ein Gefühl von, ich habe Angst, meine Fragen zu stellen. Na, weil man denkt, die Gegenpartei, ja, das Gegenüber denkt, dann ist das eine doofe Frage. Das erlebe ich ja auch bei mir in den Mentorings auch, dass die Frauen dann einfach in diesem Raum ganz anders sich öffnen können.
Ja. Definitiv. Also ich höre viel von Frauen, auch wenn es um die Frage GmbH-Gründung geht, dass sie, die haben dann häufig schon einen Steuerberater, eben meistens einen Mann, und dann sagt er auch, nee, lass doch mal, du bist doch eine Frau, du musst doch gar kein Geld verdienen, ne? Lass deinen Mann doch arbeiten. Also wirklich so Sachen, wo ich denke, okay, wo lebt der oder in welchem Jahr lebt der gerade? Dass sie dann wirklich froh sind, dass sie ja verstanden werden.
Ja. Ja. Wie ist es bei dir überhaupt zu deiner Passion gekommen, zu deiner Steuerpassion oder Steueroptimierungspassion? Warum bist du Steuerstrategin geworden?
Ja, Zufälle gibt es ja irgendwie dann doch nicht. Also ich habe nach dem Abitur beim Finanzamt studiert. Also ich war mal auf der anderen Seite der Macht sozusagen, habe beim Finanzamt studiert, dann da auch gearbeitet. Aber das Studium war hart und anstrengend, aber die Arbeit beim Finanzamt war eher langweilig, sodass ich da sehr, sehr schnell gekündigt habe. Habe dann bei Ernst & Young gearbeitet, meinen Steuerberater gemacht, habe bei PwC gearbeitet, also bei ganz großen Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und habe da gesehen, wie das die Großen machen. Also haben dann echt große Firmen beraten und da siehst du, wie bauen die Strukturen auf, ne? Warum haben die dann ganz viele Töchter und was, ne? Zwischenholding und alles Mögliche. Genau, dann habe ich meine wunderbaren Kinder bekommen und danach wollte ich nicht mehr zurück und für andere arbeiten, sondern für mich arbeiten. Genau, dann habe ich quasi das ganze Wissen, was ich habe, sowohl das Finanzamtswissen als das Wissen von den großen, ne, Steuerberatungsgesellschaften, genau, dann jetzt für jedermann eigentlich. Ne? Das ist ja für jeden zugänglich und dann mal geschaut, dass wir das auch können, auch wenn wir kein DAX-Unternehmen sind.
Richtig, ja. Weil, also, wie du sagst, die großen Unternehmen, die global auch arbeiten, ich meine, die strukturieren das alles sehr intelligent und also, ja. Das ist jetzt auch nichts Verwerfliches, weil ganz oft wird denen ja vorgeworfen, oh Gott, na, die versuchen da jetzt irgendwie Steuern zu hinterziehen oder ich weiß nicht was, also du weißt ja, also da gibt es viele Meinungen. Und die nutzen einfach die legalen Wege, die es halt gibt, um das zu strukturieren. Das kann ja jeder machen. Ja, da sind wir wieder beim Thema finanzielle Bildung.
Ja. Genau. Ich sage immer, also, ne, es heißt ja Steuern, weil der Gesetzgeber möchte mit den Regeln uns Menschen steuern. Ja. Also deswegen gibt es eine Tabaksteuer, weil er eigentlich möchte, dass wir nicht rauchen, damit wir länger, ne, gesund sind und nicht so viel krank sind. Also da steckt ja immer Sinn vom Staat dahinter, was er macht. Ne? Und er will uns eben steuern. Und wir nutzen die Gesetze jetzt so, dass wir für uns in unsere richtige Richtung steuern.
Ja. Ja. Glaubst du, es kommt nochmal zu der Steuererhöhung? Ich meine, wir sind ja in Deutschland schon auf einem ziemlich hohen Level, aber wenn man sich jetzt so den Haushalt anschaut.
Ja, also da, was auf jeden Fall sicher ist, dass wenn immer bei uns Menschen wird die Steuer erhöht, ne? Also bei dem, ne, bei uns in der Einkommensteuer, weil da jammern wir Deutschen dann einmal ganz kurz, aber mehr passiert ja nicht. Wenn die an die Unternehmenssteuern rangehen würden, ne? Also an die GmbH-Steuersätze oder an die Privilegierungen für Aktienverkäufe, diese, ne, 1,7%. Dann würden sie ja bei den Unternehmen so stark eingreifen, dass die Unternehmen auf jeden Fall, ne, Rambazamba machen würden und sofort in Berlin auf Mathe stehen. Deswegen glaube ich, wenn die Steuern erhöhen, dann ist es ja beim armen kleinen Mann, wie man so schön sagt, also ist es bei der Einkommensteuererklärung, die werden nicht bei den Unternehmenssteuern was ändern, denn da ist die Lobby zu groß und da ist die Gefahr auch zu groß, dass dann Unternehmen sagen, ach, weißt du was, du bist jetzt hier zu teuer. Wir hüpfen jetzt über die Grenze, gehen nach Österreich, Polen, Holland, also was auch immer, ne, wo die gerade sind.
Oder wohin auch immer, ja.
Genau, weil die sind ja flexibel, die können das gestalten, ja.
Ja, naja, und man muss ja auch wirklich im Hinterkopf immer behalten, also die Unternehmer und die großen Unternehmer, die schaffen ja auch so viele Arbeitsplätze. Also selbst wenn die jetzt da und dort vielleicht Steuern sparen, aber die zahlen ja trotzdem viel. Oder allein, was da an Umsatzsteuern anfällt für die Produkte und Dienstleistungen, also wo die Staaten ja davon profitieren. Also das muss man, glaube ich, für sich auch immer so ein bisschen relativieren, wenn man dann so hört, okay, die versuchen da irgendwie Steuern zu sparen, aber die kreieren auch ganz viele Steuern. Ja. Also allein Gehälter, Lohnsteuer, ich weiß, also da profitieren die Staaten enorm davon.
Ja, genau.
Okay, spannendes Thema. Ja, jetzt haben wir schon fast 50 Minuten geplaudert, aber es ist halt eben ein sehr umfassendes Thema. Und ich danke dir sehr, dass du heute zu mir gekommen bist. Und es waren ganz, 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 ganz tolle Insights. Ich bin auf jeden Fall bei deinem Stiftungsseminar auch mit dabei.
Ja. Sehr schön, ich freue mich.
Vernetze ich hier gerne meine Ladies mit dir. Ich glaube, die sind bei dir einfach in den allerbesten Händen. Und ja, wünsche dir weiterhin ganz viel Freude mit der Steueroptimierung und bis ganz ganz bald.
Ja, danke dir, liebe Jana. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao, ihr Lieben. Ciao.
Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.